Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jörg Zitzmann und du hörst den Podcast für Schutz und Sicherheit. Den Podcast für alle, die in der Sicherheitsbranche etwas erreichen wollen.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast für Schutz und Sicherheit. Dem Podcast für alle, die in der Sicherheitsbranche was erreichen wollen. Mein Name ist Ingrid Lehmann und mir gegenüber sitzt Jörg Zitzmann. Hallo Jörg.
Hallo Ingrid.
Wir hatten ja in der letzten Folge gesagt, dass du uns noch ein bisschen was zu den Rechtfertigungsgründen erzählst. Fang doch einfach mal an.
Ja, ich denke, es schadet nichts jetzt. Deine Sachkunde ist jetzt auch schon ein paar Tage wieder her, dass wir es ein bisschen auffrischen.
Immer gerne.
Und auch für die Hörer schadet sicher nichts, da mal wieder ein bisschen sich damit zu befassen. Ich denke, wir werden es in zwei Teile aufgliedern. Zum einen die Rechtfertigungsgründe im Strafrecht und in der zweiten Folge die im BGB. Heute würde ich sagen, fangen wir mal mit denen im Strafrecht an. Welches fällt dir denn da spontan ein?
Das Notwehrrecht.
Okay, also klar, Notwehr ist natürlich einer der wichtigsten Rechtfertigungsgründe. 32 Strafgesetzbuch. Gibt es auch noch mal im BGB, da werden wir dann eben im BGB darauf eingehen, wieso es das Ganze doppelt gibt. Aber jetzt erstmal hier im Strafrecht geht es darum, dass jemand, der eine Straftat begangen hat, deswegen vielleicht nicht bestraft wird, weil er eben das Ganze in Notwehr gemacht hat. Weißt du noch so ein bisschen was über die Notwehr? Da gibt es ja so ein paar Aspekte in der Notwehr.
Ja, die Tat muss rechtswidrig sein und ja, sie muss aktuell gerade im Moment sein. Also ich kann nicht jemanden nach zwei Wochen
wieder runterhauen. Also gegenwärtig, rechtswidrig und das, aber Tat, da war ein anderer Begriff, es muss ein gegenwärtiger, rechtswidriger
Angriff. Perfekt. Sag ich doch, ich glaube, du hast dich verhört.
Oder so, ja. Ja, werden es dann auf dem Band ja sehen, wer was gesagt hat. Nee, perfekt. Also, gegenwärtiger, rechtswidriger Angriff, ganz genau. Gegenwärtig bedeutet, der Angriff muss, wie du gerade sagst, eben im Moment stattfinden, nicht vor einer Stunde oder vor einem Tag. Und jetzt ist natürlich entscheidend, wann darf ich mich frühestens verteidigen, wann darf ich mich spätestens verteidigen. Frühestens darf ich mich verteidigen, wenn der Angriff unmittelbar bevorsteht. Ich hatte mal vor einiger Zeit in der Schulung Türsteher, die haben dann erzählt, also das erkennt man den Augen, dann weiß man, jetzt wird gleich ein Angriff stattfinden und dann schlagen wir hier zu. Mhm. Das ist natürlich eher kontraproduktiv, ja, weil nur weil jemand blöd schaut, ihn gleich zu schlagen.
Das wäre manchmal schön.
Wäre vielleicht manchmal schön, aber ich denke, der Richter wird das eher dann ein bisschen anders sehen.
Ja, wahrscheinlich.
Also, blöd schauen lang nicht, sondern eigentlich muss unmittelbar bevorstehen. Also der Täter holt zum Beispiel aus, um zu schlagen, oder zieht ein Messer, zieht eine Waffe. In dem Fall wäre dann das Ganze schon gegenwärtig. Ab da darf ich mich verteidigen, muss nicht warten, bis es eingeschlagen hat. Und ich darf mich so lange verteidigen, bis der Angriff beendet ist. Also wenn der Täter am Boden liegt und sich nicht mehr rührt oder Täter läuft weg, dann ist es vorbei. Alles, was ich jetzt tun würde, wäre nicht mehr Notwehr.
Also das heißt, ich darf dann nicht hinterherlaufen.
Ich darf hinterherlaufen. Ich darf ihn vielleicht sogar, komme ja dann auch heute noch dazu, volle festnehmen. Aber ich darf ihn jedenfalls nicht mehr in Notwehr schlagen oder was auch immer in Notwehr tun. Ganz genau. Ja, dann muss der Angriff von dem anderen rechtswidrig sein. Was bedeutet Rechtswidrigkeit? Das noch auf dem Schirm.
Naja, es ist nicht so mit den Gesetzen vereinbar.
Ja, okay, ja, ist in Ordnung. Nichts mit den Gesetzen vereinbar. Also rechtswidrig heißt Verstoß gegen das Gesetz. Das heißt umgekehrt, er selbst darf keinen Rechtfertigungsgrund haben. Weil wenn er selbst in Notwehr handeln würde, dann funktioniert nicht. Notwehr gegen Notwehr gibt's nicht. Okay. Ja, einer von beiden muss im roten Bereich sein. Das sollte natürlich logischerweise der andere sein. Also er muss rechtswidrig sein, er muss gegen Gesetze verstoßen. Und Angriff geht immer von einem Menschen aus. Notwehr geht nur gegen Menschen. Und ich kann in Notwehr alle meine Rechtsgüter verteidigen. Also Leben, Leib, Freiheit, Ehre, Eigentum, Besitz, sogar das Hausrecht kann ich in Notwehr verteidigen. Wenn jemand versucht, in meine Wohnung reinzukommen, kann ich ihn in Notwehr daran hindern. Ja,
da bin ich am Anfang auch drüber gestolpert. Da habe ich mir gedacht, man darf halt nur sich selbst verteidigen.
Ja, ja, viele denken, Notwehr ist nur gegen Gesundheit oder Leben, aber ich darf auch meine anderen Rechtsgüter in Notwehr verteidigen, sonst könnte ich ja gar nichts tun, wenn mir jemand den Geldbeutel wegnehmen will, dann müsste ich ihn ziehen lassen, weil ich ja sonst gar keine Möglichkeit hätte. Gut, also gegenwärtiger rechtswidriger Angriff, das ist die Eintrittskarte in die Notwehr und jetzt ist natürlich entscheidend, wie darf ich mich verteidigen? Und da ist es im Gesetz so schön, so ist erforderlich und gebotenes. Ja, was bedeutet das jetzt genau? Viele setzen es mit Verhältnismäßigkeit gleich. Und wenn es jetzt um Anfänger geht, dann sage ich denen auch mal, ja, Verhältnismäßigkeit ist schon okay. Aber Rechtfertigung hier in Notwehr, das erforderlich bedeutet ein bisschen was anderes, weil ich darf in Notwehr, wenn es überhaupt keine andere Möglichkeit gibt, den anderen sogar im Extremfall töten. Hm. Und es kann nicht verhältnismäßig sein, dass ich ihn töte, um mein Leben zu retten, weil alle Leben ja gleich wertvoll sind.
Okay.
Also geht es hier um die Erforderlichkeit. Und Erforderlichkeit heißt, ich darf das mildeste Mittel verwenden, das den Angriff sofort beendet. Und wenn es eben kein milderes Mittel gibt, als den anderen zu töten, und auch wenn der Richter das auch so sieht, dann war das eine korrekte Notwehr. Gab es mal, das ist 15 oder 20 Jahre her, einen bundesweit aufsehenerregenden Fall, da fährt einer zum Parken auf dem Gehsteig und fährt einen Jogger fast an, also nicht wirklich, aber fast an, und dann schlägt der Jogger aufs Auto. Dann steigt der Autofahrer aus und er geht auf den Jogger los. Der Jogger läuft weg. Der Autofahrer läuft hinterher. Oh. Weil er schneller ist, holt er den Jogger ein. Dann dreht sich der Jogger um und er schießt den Autofahrer mit einer abgesägten Schrotflinte, die er beim Joggen dabei hat.
Genau. Habe ich auch immer.
Also in bestimmten Teilen Nürnbergs sollte man es auch so tun. Ja, so. Dann hat natürlich der Jogger ein Problem gekriegt wegen Verstoß gegen das Waffengesetz, verbotene Waffe. Aber das Gericht hat gesagt, das war eine korrekte Notwehr, weil der andere wollte ihm an die Gurgel. Er ist sogar noch weggelaufen, er hat sogar noch versucht, die Notwehr zu vermeiden. Das hat er nicht geschafft und erst dann ist er stehen geblieben und erst dann hat er sich verurteilt. Und deswegen hat also das Gericht dann gesagt, das war eine korrekte Notwehr.
Krass.
Ja, ist natürlich ein Extremfall, ist klar. Aber dann sollen wir eben erkennen, was dieses erforderlich bedeutet.
Okay.
Auch zu dem Geboten gibt es einen lustigen Fall, auch der ist viele Jahre her. Geboten heißt, ich muss dann auf die Notwehr verzichten, weil es völlig überzogen, völlig übertrieben wäre, jetzt in diesem konkreten Fall Notwehr zu machen. Und zwar ist der folgende Fall passiert. Da gab es einen pensionierten Offizier von der Bundeswehr und der war auf seiner Terrasse gesessen im Rollstuhl, weil er nicht mehr laufen konnte. Mhm. Und hat sich maßlos darüber geärgert, dass die Nachbarskinder von seinem Kirschbaum die Kirschen gestohlen haben.
Oh oh.
Und hat er die angeschrien, verschwinde, die haben nicht reagiert. Dann hat er einen Warnschuss mit einer Schrotflinte abgegeben. Dann haben die Kinder immer noch nicht reagiert und dann hat er die Kinder gezielt vom Baum runtergeschossen.
Ja, ja,
und
okay.
Theoretisch wäre das ja eine korrekte Notwehr, weil er hat kein milderes Mittel gehabt, er konnte nicht hin, er hat sogar noch einen Warnschuss abgegeben, hat alles nicht funktioniert. Aber in dem Fall würde es an dem Geboten scheitern, weil um den Schaden an den Kirschen 2,50 Euro zu vermeiden, jetzt hier zu riskieren, dass die Kinder schwer verletzt oder getötet werden, das ist natürlich völlig überzogen. Deswegen hätte er in diesem Extremfall, auch in einem Extremfall, darauf verzichten müssen, weil es nicht geboten war.
Okay.
Ja? Also jetzt mal ein bisschen das erforderliche Gebot ein bisschen genauer hier aufgelöst. Ja, und der dritte Aspekt der Notwehr ist dann, dass ich darf den Angriff von mir selbst oder einer anderen Person abwenden, von sich oder einem anderen. Und auch da ist ein wichtiger Punkt zu beachten, vor allem für die Praxis. Wenn ich jetzt jemand anderem helfen möchte, was sollte ich da vorher wissen? Was sollte ich denn vorher fragen, den anderen, der in der Notwehr ist?
Ob er Hilfe braucht?
Ob er Hilfe braucht und ob er Hilfe haben möchte. Weil wenn er die Hilfe nicht haben möchte, könnte es sein, dass ich hinterher der Dumme bin. Auch hier klassisches Beispiel. Mann und Frau prügeln sich. Die Frau schreit wie am Spieß. Ja. Jetzt hilft einer der Frau gegen den Mann. Und dann sagt die Frau, schlag meinen Heiner nicht und schlägt auf den Helfer ein. Und hinterher sagt die Frau, wir machen es immer so. Und dann ist der Helfer dran wegen Körperverletzung. Ja? Okay. Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Also deswegen im Zweifel immer lieber mal nachfragen, brauchen Sie Hilfe? Und erst dann eben hier zur Notwehr schreiten.
Okay.
Ja? Also, das ist jetzt mal so grob zum Thema Notwehr. Fällt dir noch was aus dem Strafrecht an Rechtfertigungsgründen außer der Notwehr?
Der rechtfertigende Notstand.
Ja, sehr gut.
Der, wenn es dann eben kein Mensch ist, der mich angreift, ne?
Nee, das war der verteidigende Notstand. André Bausch, die kommen nächstes
Mal. Ja, André Bausch, die zwei mochte ich schon immer sehr
genau.
gerne. Genau,
also auch das ist so ein Punkt, was dann viele Teilnehmer in der Prüfung ein bisschen Schwierigkeiten macht. Wir haben ja den rechtfertigenden Notstand, wir haben den verteidigenden Notstand, wir haben den angreifenden Notstand, wir haben den entschuldigenden Notstand.
Ja, ganz toll.
So, und dann blickt da keiner mehr durch. Aber deswegen sind wir ja da, um hier ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Also erstmal der rechtfertige Notstand, 34 Strafgesetzbuch. Da gibt es auch einen super tollen Gesetzestext, den ich hier gleich erspare. der 34 Strafgesetzbuch erlaubt mir, etwas Verbotenes zu tun, sogar eine Straftat zu begehen, wenn es keine andere Möglichkeit gibt, etwas sehr viel Wertvolleres zu retten oder zu schützen. Ja, also ich darf etwas Verbotenes tun, wenn ich nur so etwas viel Wertvolleres, viel Wichtigeres retten oder schützen kann. Klassisches Beispiel, Sommer, 35 Grad, kleines Kind im Auto in der prallen Sonne. Ja, was darf ich dann tun?
Die Scheibe einschlagen.
Ich bin begeistert.
Also langsam
löst sich in meinen Hirn. Kommt es wieder, ja, genau. Also ich darf dann die Scheibe einschlagen, ich darf das Kind retten. Ich begehe zwar eine Sachbeschädigung, ich schlage absichtlich die Scheibe ein, aber die Sachbeschädigung am Auto ist natürlich deutlich weniger wertvoll als das Leben und die Gesundheit des Kindes. Also darf ich das tun, 34, alles im grünen Bereich, wenn es keine andere Möglichkeit gibt. Ja, das ist immer ein entscheidender Punkt. Ich darf nicht wahllos irgendwas tun. Es muss immer eben keine andere Möglichkeit geben. Mhm. Ja, führe ich da noch ein heute unrealistisches Beispiel. Da war das Beispiel, dass mehrere Leute auf einer Hütte sind und da ein Trinkgelage machen, alles sind betrunken. Jetzt bekommt einer plötzlich einen Herzinfarkt. Und dann war eben das Beispiel früher, dann konnte jetzt eben einer betrunken den zum Krankenhaus fahren. Heute ist das Beispiel unrealistisch, weil jeder ein Handy hat. Also muss ich den Krankenwagen anrufen und der Krankenwagen kommt. Deswegen darf ich eben nicht mehr selber dann in dem Beispiel betrunken Auto fahren.
Okay.
Ja, früher gab es keine Handys, da hätte der dann betrunken bis zum Krankenhaus fahren dürfen.
Mhm. Beispiel dafür wäre auch, wenn jetzt zum Beispiel jemand betrunken ist und ich ihm den Schlüssel abnehme, damit ich sein Leben schütze, oder?
Da geht es jetzt um dieses Tun durch Unterlassen, ob ich jetzt in der Garantstellung eine Garantenpflicht habe, jetzt zu seinen Gunsten da einzugreifen.
Aha, okay.
Ja, und wenn ich jetzt zufällig irgendjemand sehe, dann würde ich sagen, nein. Mhm. Ja, es gibt sogar dann in Lehrbüchern die Meinung, dass wenn zum Beispiel einer betrunken aus dem Objekt rausfahren will auf die öffentliche Straße, dass ich ihn dann aufhalten muss, aufgrund dieses 34, weil ich ja hier jetzt für die Sicherheit sorge, da habe ich auch meine Bauchschmerzen damit, weil er fährt ja nicht rein ins Gelände. Da bin ich als Sicherheitsmitarbeiter ja verantwortlich, sondern er fährt raus auf die Straße. Und ich bin als Bürger nicht verantwortlich, wer draußen auf der Straße betrunken Auto fährt.
Ja.
Sonst müsste ich ja theoretisch, wenn ich an der Ampel stehe und da kommt einer mit Schlangenlinien angefahren und steht jetzt neben mir an der Ampel, müsste ich ja auch aussteigen und dem den Schlüssel wegnehmen. Mhm. Ja, weil ich mit dem genauso viel zu tun habe, wie jetzt mit irgendjemand, der da eben rausfährt. Jetzt waren wir bei dem kleinen Kind im Auto und gesagt, ich darf es da rausholen, wenn es da so heiß ist, wenn es eine Gefahr für das Leben da ist. Wie schaut es mit einem Hund aus? Darf ich den da rausholen?
Also ich sag ja, aber wahrscheinlich ist es nicht so.
Ich darf da auch den Hund rausholen, so ein Hund ist auch nur ein Mensch.
Oh ja.
Ja. Die Frage ist halt, wie weit kann ich jetzt runtergehen? Darf ich noch eine Katze rausholen? Darf ich einen Hamster rausholen? Darf ich die Fliege rausholen? Ja, wo ist die Grenze?
Ja, wo ist die Grenze?
Die Grenze. Also die Grenze ist nach der Rechtsprechung, alles was Wirbeltier ist, darf ich rausholen. Ja, also ich dürfte einen Elefanten rausholen, ich dürfte einen Delfin rausholen. Ja, wenn ich aber jetzt zum Beispiel eine Schlange da drin habe oder den Frosch, die müsste ich dann drin lassen.
Ah ja, das ist auch eine interessante Unterscheidung.
Genau, also immer so ein kleines Biologielexikon dabei haben, genau. Dann kann man mal schauen,
was hat Wirbel?
Was darf ich jetzt rausholen und was muss ich dann drin lassen. Mhm. Ja, und der dritte und letzte für heute wäre dann die vorläufige Festnahme. Die haben wir im 127 Strafprozessordnung, jetzt nicht im Strafgesetzbuch, sondern in der Strafprozessordnung. Mhm. Und der Hintergrund hier ist einfach der, dass in der Strafprozessordnung geregelt ist, was darf die Polizei, was darf die Staatsanwaltschaft, was darf der Richter. Und normalerweise dürfen ja nur die im Verbund eben festnehmen bzw. festhalten oder Urteile jetzt hier aussprechen, dass jemand eben ins Gefängnis muss. Und der 127 ist eine Ausnahme, dass auch ich als Bürger das darf. Ja, ein Rechtfertigungsgrund oder allgemeiner ausgedrückt ein Jedermannsrecht. Und da muss ich folgende Voraussetzungen beachten. Der Täter muss auf frischer Tat betroffen oder verfolgt sein, eins von beiden. Und die Identität darf nicht sofort feststellbar sein oder es muss Fluchtverdacht bestehen. Schauen wir uns diese Voraussetzungen noch an. Auf frischer Tat betroffen, was für eine Tat muss denn da vorliegen? Was muss es für eine Tat sein, bei der ich ihn erwische?
Es muss eine Straftat sein.
Auch da bin ich wieder voll begeistert. Wenn ich ihn nur, in Anführungszeichen, bei einer Ordnungswidrigkeit, zum Beispiel falsch parken, erwische und würde ihn festhalten, habe ich ein Problem, weil dann wäre es eine Freiheitsberaubung.
Da bin ich am Anfang bei den Fragen öfter mal reingefallen.
Okay, gut. Ja, dann hat sich's orientiert mit den Übungsfragen.
Ja.
Gut, also Straftat muss es sein, wobei ich ihn erwische und die Straftat muss frisch sein, auf frischer Tat betroffen. Das heißt, ich muss ihn direkt bei der Tat erwischen, ich muss ihn direkt bei der Tat sehen. Also auch wieder nicht eine Stunde später oder einen Tag später, dann wäre also das Ganze schon vorbei. Es sei denn, derjenige würde per Steckbrief gesucht werden. Ja, die älteren Hörer unter uns erinnern sich vielleicht so in den 70er, 80er Jahren, weil man in jedem Postamt so einen Steckbrief mit irgendwelchen Terroristen
die gesucht. Und in jedem guten Westernfilm.
Und in guten, da gibt es das auch, genau. Ja. Also da gab es immer so Steckbriefe und wenn ich jetzt einen von denen auf der Straße gesehen hätte, dann hätte ich den rechtlich festhalten dürfen, auch obwohl keine frische Tat vorliegt. Ob das sinnvoll gewesen wäre, einen Terroristen auf der Straße festzuhalten, ist wieder eine ganz andere Frage. Auch vom rechtlichen her, wenn man da im grünen Bereich geht.
Vielleicht, wenn du da eine abgesägte Schrotflinte dabei
hast. Beim Joggen dabei gehabt hätte, ja, genau. Da hätte ich ihn gleich erschießen können. Und, ja, genau. Na gut. Also, frische Tat, betroffen in etwas altmodischem Deutsch, also auf Deutsch, neuen Deutsch jetzt eben direkt bei der Tat erwischt. Oder auf frischer Tat verfolgt. Das heißt, der andere begeht die Tat, er sieht mich, ich sehe ihn, er läuft weg, ich laufe hinterher. Mhm. Wie lange darf ich ihn dann verfolgen?
Bis einer von beiden nicht mehr kann.
Bis einer von beiden nicht mehr kann, ganz genau. Also entweder bis er weg ist oder bis ich ihn habe. Solange darf ich ihn verfolgen, theoretisch 2 Stunden im Block rum, eben bis einer von beiden nicht mehr kann. Ja? Okay. Solange darf ich verfolgen. So, zu diesen Entweder-Oder-Voraussetzungen muss es noch dazukommen, Identität nicht sofort feststellbar. Ja. Das heißt, der Täter
ist unbekannt.
Ist unbekannt, weil er sich nicht ausweisen kann oder weil er sich nicht ausweisen will. Ja, das sind die 2 Möglichkeiten, dass er die Identität für mich nicht sofort feststellbar ist. Ich darf ja gegen seinen Willen die Personalien nicht feststellen, das darf ja nur die Polizei. Ja. Wäre wieder eine Amtsanmaßung. Also muss ich auf seine Freiwilligkeit bauen und wenn es eine Freiwilligkeit nicht gibt, dann sind die Personalien für mich nicht sofort feststellbar. Oder 2. Möglichkeit, Fluchtverdacht. Fluchtverdacht heißt, er wird sich der Strafverfolgung entziehen oder will sich der Strafverfolgung entziehen. Kommt zum Beispiel bei schwereren Straftaten vor, dass sich jemand ins Ausland absetzt, dann kann er natürlich in Deutschland nicht mehr bestraft werden. Das wäre dann der Fluchtverdacht. Ja, wegen einem gestohlenen Schokoriegel wird sich wahrscheinlich keiner ins Ausland absetzen.
Naja.
Vielleicht, wenn er mit Gold überzogen ist. Ja. Aber sonst ist das also eher unwahrscheinlich. Jetzt habe ich also diese Voraussetzungen erfüllt. Jetzt darf ich den anderen festhalten. Wie lange darf ich ihn denn festhalten?
Bis die Polizei da ist.
Bis die Polizei da ist, die ich sofort rufe. Das ist der entscheidende Punkt. Ich muss die sofort verständigen. Mhm. Wie lange es dann dauert, bis die kommen, habe ich keinen Einfluss drauf. Das heißt, wenn die 3 Stunden brauchen, dann brauchen die 3 Stunden, dann bleibt der 3 Stunden da sitzen. Okay. Ja, da gab es auch einen Klassikerfall, in den, glaube ich, in den 60er Jahren war das. Da haben auf einer Nordseeinsel 2 Jugendliche in einem Supermarkt oder damals so einem Tante-Emma-Laden irgendwas geklaut und sind von dem Besitzer erwischt worden. Da hat die Folie festgenommen. Dann hat er die Polizei gerufen. Aber die Polizei konnte diese Insel 2 Tage wegen Sturm nicht erreichen. Also hat er die 2 dann 2 Tage lang da vorläufig festgenommen. Okay. Ja, weil die Polizei eben nicht schneller kommen konnte. Ja.
Das ist auch cool.
Ja, musste sie natürlich dann füttern hier und auch mal auf die Toilette lassen, ist klar. Ja, Menschenwürde. Aber er durfte sie dann eben auch als Privatperson eben in diesem Extremfall da so lange festhalten.
Okay.
Gut. Was machen wir jetzt, wenn sich
man
der...
Man lernt daraus, klaue nicht auf einer Nordseeinsel.
Das, ja, da kriegt man kostenlos Ski, sonst ist es auch nicht schlecht. Ja.
Aber ich glaube nicht, dass die an den Strand durften.
Bist du so Urlaub und sonst? Ja. Na, weg konnten sie ja nicht. Ja. Also, na gut, stimmt auch wieder. Vielleicht durften sie dann an den Strand. Ne. Na gut. So, ja, was mache ich jetzt, wenn der sich nicht festhalten lassen will, wenn er sich wehrt gegen mich? Dann sind wir wieder wo?
Bei der Notwehr.
Dann sind wir wieder bei der Notwehr. Damit schließt sich der Kreis für heute. Aha. Genau. Also, das sind jetzt die 3 Rechtfertigungsgründe aus dem Strafrecht, die wir jetzt hier vorstellen wollten. Hast du noch eine Frage dazu?
Also ich fand es nochmal sehr spannend, das nochmal alles zu hören. Ich habe gemerkt, das ein oder andere war doch nicht mehr ganz so fest in meinem Kopf verankert.
Genau. So, also ab sofort, einmal die Woche Podcast, die Folge
genau.
Anhören. Ja?
Am besten alle, zu denen du was erzählt hast, damit das ja,
immer wieder ein bisschen bleibt. Drin ist. Ganz genau.
Genau. Okay. Okay, also... Danke, Jörg, für die klare und gut verständliche Erklärung.
Gerne.
Wenn ihr noch Fragen zu Fachbegriffen aus der Sicherheitsbranche habt, dann schickt uns einfach eine E-Mail und vielleicht unterhalten wir uns dann das nächste oder übernächste Mal schon über deine Frage. Die E-Mail stellst du ja wieder in diese Textbeschreibung rein, ne?
Genau.
Okay. Dann bis zum nächsten Mal. Danke, Jörg.
Danke, Ingrid. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Das war's vom Podcast für Schutz und Sicherheit, dem Podcast für die private Sicherheit. Mein Name ist Jörg Zitzmann und ich würde mich freuen, wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du sie bei Facebook likest und mit deinen Freunden teilst. Und wie immer zum Schluss, wenn du nichts änderst, ändert sich nichts.